Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Alien von Ridley Scott. Dieser Klassiker von 1979 ist noch immer jung. Es ist ein geniales Werk in vielfacher Hinsicht. Zunächst aber sollten wir uns noch einmal klar vor Augen führen, worum es eigentlich geht. Da ist ein Weltraumfrachtschiff namens Nostromo unterwegs. Es wurde immens viel Mineralerz abgebaut im Weltall und nun ist man auf dem Heimweg zurück zur Erde. Die Heimreise wird jedoch unterbrochen, weil der Zentralcomputer, der Mutter heißt, beschließt, dass man auf ein Funksignal reagieren müsse. Noch ist unklar, um welches Signal es sich da handelt. Ist es ein Notsignal? Sind andere Menschen dort draußen? Oder ist es eine andere Spezies, die sich meldet? Die Crew wird geweckt. Man landet auf einem graubraunen Mond und dort befindet sich ein eigenartiges, riesengroßes, außerirdisches Raumschiff. Drei der sieben Crewmitglieder erkunden das Objekt und darin finden sie ein versteinert wirkendes Wesen. Seit Urzeiten scheint es dort zu sein. Es scheint wie aus einem Thron herausgewachsen zu sein. Eine Paarung aus Skarabäus, antiker Statur. Man denkt aber auch an Apparaturen aus den Kohlenzechen oder auch an ein Insekt. Alles verschränkt sich hier. Einer der Crewmitglieder, Kane, klettert in dieses Wesen hinein und darin findet er plötzlich eigenartig schimmernde, mit Leder überzogene Eier. Also neben dem technisch steinernen findet sich nun etwas organisch Schleimiges. Und dann kommt es auch sehr schnell schon zum Angriff. Dieses eigenartige, schleimige Wesen klammert sich krakenartig fest an Kanes Gesicht. Was nun also tun? Es entsteht ein Konflikt, denn die Offizierin Ripley, gespielt von Sigourney Weaver, will die Crewmitglieder nicht zurück in das Raumschiff lassen. Es sei zu gefährlich, man wisse nicht, mit welcher Spezies man es da zu tun hat. Was ist überhaupt mit den Quarantänebestimmungen? Die müssen doch eingehalten werden. Anders sieht das jedoch der Wissenschaftsoffizier Ash. Er widersetzt sich Ripleys Befehl. Er missachtet die Quarantänebestimmungen und lässt Kane und die anderen an Bord zurückkehren. Nach einer Weile kann Ash von Kanes Gesicht das krakenartige Alien lösen. Doch als Kane später erwacht und beim Abendessen sitzt, stellt sich heraus, der Parasit ist längst in ihm. Das Alien hat ihm oral etwas in seinen Körper gepflanzt, das nun durch die Brust hinaus will. Die Jagd nach dem Alien beginnt. Schlussendlich wird nur Ripley und die Katze Jones überleben. In einem Notshuttle machen sie sich auf die lange Heimreise. So erzählt ist das Außergewöhnliche, das Neue an diesem Film nicht gleich ersichtlich. Starten wir deshalb noch einmal. Beginnen wir mit dem Beginn. Die unheimliche Stimmung in diesem Film ist von der ersten Sekunde an gesetzt. Wir folgen, nachdem wir dieses sehr hässliche Raumschiff gesehen haben, der Kamera durch die engen Gänge des Raumschiffs. Die siebenköpfige Besatzung schläft noch in ihren Kapseln. Die Kamera bewegt sich langsam hindurch. Manches wird auf Schienen bewältigt. Zum Teil ist die Kamera auf der Schulter. Derek Van Lind hat hier außergewöhnliche Arbeit geleistet und es ist doch eine sehr eigenartige Geschichte mit ihm, dass er als Werbefilmer davor und danach sehr erfolgreich war, dass er aber sich fast gänzlich vom Filmgeschäft abgewendet hat, obwohl er hier so ikonische Bilder geschaffen hat. Auch gemeinsam mit Ridley Scott, der immer wieder selbst die Kamera in die Hand genommen hatte, auch weil er etwas kräftiger war als Derek Van Lind, um gewisse enge Räume besser mit der Hand, aber ruhig geführt filmen zu können. Denn was wir hier nicht sehen, ist eine hektische Wackelkamera, bei der man gleich das Gefühl von oben und unten verliert. Hier wird eine Stimmung gesetzt, bei der man eigentlich sagt, es ist doch ganz ruhig, es ist doch in Ordnung. Aber dadurch, dass diese Kamera also von jemandem geführt wird, wir merken plötzlich, dass diese Kamera also etwas Subjektives hat, ist es eine Kameraführung, die uns darauf aufmerksam macht, dass es noch etwas anderes, Belebtes geben könnte, außer uns selbst. Dass also die Kamera lebendig ist, ist das eine. Das andere ist aber, was die Kamera uns dann in diesem Raumschiff, wo noch alle schlafen, zeigt. Die Maschinerie scheint ebenso belebt zu sein. Da bewegt sich etwas, die Computer kommunizieren, da ist diese Geräuschkulisse, dieser schwere Atem des Raumschiffs, auch das scheint ein Eigenleben zu führen. Und dann zeigt uns Ridley Scott noch Dinge, die sich bewegen, so eigenartige Nickfiguren, die sich dort auf dem Tische bewegen. Es ist auch nicht windstill, merkwürdigerweise an Bord. Wir sehen also, auch wenn das menschliche Subjekt nicht da ist, scheint es andere Subjektivitäten zu geben, scheinen die Objekte selbst in gewisser Weise lebendig zu sein. Damit wird eine Stimmung gesetzt, dass wir allem, was als nächstes folgen wird, misstrauen müssen. Es wird eine Stimmung gesetzt, bei der wir unsere exzentrische menschliche Position sofort hinterfragen müssen, weil wir uns nicht sicher sein können, ob wir die Einzigen sind oder ob da noch sehr viel andere mit dabei sind, irgendetwas zu bewegen. Und wir haben es dann nicht in den Händen. Wir erfahren uns gerade im Actionfilm gerne als das handelnde Subjekt. Das ist der Kern der großen Bruce Willis-Filme, der Kern des Action-Kinos. Hier aber haben wir es auch mit Actionhelden zu tun, vor allem mit einer Actionheldin, mit Ripley. Aber wir merken auch, dass die Handlungsmacht des Subjekts eingeschränkt ist. Dass es auch andere nichtmenschliche handelnde Akteure gibt. Und da ist das Alien noch gar nicht da. Das taucht ja erst nach etwa 30 Minuten auf. Und wir wissen aber von Anfang an, da lauert etwas. Und selbst wenn das Alien dann da ist, ist der Film sehr gekonnt komponiert. Nämlich er wechselt zwischen schnellen, dynamischen Szenen und ganz ruhigen Einstellungen. Wenn dieser erste Angriff erfolgt, des Aliens auf Kanes Gesicht, dann gibt es einen Schnitt und wir sehen dieses große, eigenartige Raumschiff von außen, wie es einfach ruhig, aber vielleicht doch nicht ganz unbelebt da ist. Und dann sehen wir, wie sich langsam diese Dramaturgie immer weiter zuspitzt auf eine Spannung, die irgendwann unerträglich wird, die geradezu Panik bei uns auslöst, wie auch bei den Insassen der Crew. Es ist wirklich eine Spannungsdramaturgie der Steigerung, die aber sehr, sehr subtil arbeitet und auf alle billigen Effekte versucht zu verzichten. Wir müssen, wenn wir über diesen Film nachdenken, natürlich auch die ökonomische Seite thematisieren. Wir haben es hier mit der privaten Raumfahrt zu tun. Es ist ein Frachter, der dort unterwegs ist, der eine ganz klare Mission verfolgt, nämlich es sollen dort wichtige Rohstoffe irgendwo draußen gewonnen werden, die man dann zurückbringen kann zur Erde. Was wir zu Beginn des Films aber schon merken, ist, dass die Crewmitglieder nicht alle gleichgestellt sind. Nämlich die Techniker Brett und Parker bekommen offenbar nicht so viel von dem Gewinn ab wie die anderen Crewmitglieder und deswegen treten sie erneut in Gehaltsverhandlungen. Sie wollen etwas mehr haben. Wer die eigentliche Arbeit macht, thematisieren sie dann ganz explizit, erhält weniger. Das ist doch nicht gerecht. 1979 beginnt die große Welle der Finanzialisierung des Kapitalismus und das geht einher mit einer Deindustrialisierung. Die Arbeit, die mit den Händen verrichtet wird, die wird abgewertet, dort gibt es keine Lohnanstiege mehr. Geld verdient wird plötzlich woanders, zum Beispiel an der Wall Street. Der Film greift dies hier schon auf. Und dann ist es ja so, dass das Schiff sich eigentlich auf dem Heimweg befindet, aber dieser Zentralcomputer Mutter einen anderen Plan hat und entscheidet, dass nun die Mission noch etwas länger dauern muss, weil man diesem eigenartigen Signal nachgehen muss. Hier entscheidet also auch nicht das menschliche Subjekt, sondern es entscheidet ein Computer, der darauf programmiert ist, die Konzerninteressen zu vertreten. Und das Motiv ist ja nicht nur die Ausbeutung fremder Welten, also ein neokolonialistisches Motiv. Hinzu kommt auch, dass der Konzern ein Interesse daran hat, eine andere Spezies zu finden und diese mit zur Erde zu führen. Die Opposition, die wir hier gezeigt bekommen, ist also die zwischen einem System, verkörpert, wenn man so will, durch den Zentralcomputer Mutter und dem Individuum, verkörpert durch die 7 Crewmitglieder, vor allem durch Ripley und die Techniker, die sich einbringen wollen, die zeigen wollen, dass sie eigentlich relevant sind, dass sie viel mehr Lohn verdient haben. Das Alien kann man also, will man das metaphorisch lesen, schlussfolgern, ist der Kapitalismus. Er zersetzt das Miteinander der Crew, weil die einen besser, die anderen schlechter gestellt sind. Er zerstört die Subjekte von innen heraus, wie es dann Kane erleben muss. Und er untergräbt dann auch die Grundlage, auf der eigentlich menschliches Leben möglich ist. Denn dieses Alien ist ja bereit, alles an Bord auszulöschen. Ganz so wie der Kapitalismus mit den Klimafolgen auch unsere Lebensmöglichkeiten untergräbt, einengt und zerstört. Das krakenartige Wesen legt sich auf Kanes Gesicht und dann erfolgt diese orale Vergewaltigung. Etwas ist nun in Kane und kommt dann wieder heraus als Parasit und lässt den Menschen tot hinter sich. Das heißt aber, dass dieses Systemische, das Alienhafte weiter existiert, auf den Mensch nur kurzzeitig als Wirt angewiesen ist, der Kapitalismus also immer weiter funktionieren kann, auch ohne den konkreten Menschen. Der Kapitalismus ist selbstverständlich auf den Menschen angewiesen, denn der Kapitalismus braucht Arbeitskräfte. Aber diese braucht er immer so, wie es gerade für die Profitmaximierung passt. Das heißt, er ist auch ganz schnell bereit, sich wieder gewisse Arbeitskräfte zu entledigen oder sie noch härter auszubeuten oder sogar die Ausbeutung so weit zu treiben, dass sie daran sterben. Denken wir nur an Minenarbeiter etc. Das heißt aber, dass das System selbst einen Überlebenstrieb hat, der über dem Überlebenstrieb des Menschen steht. Und doch sollten wir es mit der kapitalismuskritischen Analyse nicht zu weit treiben. Die Metaphorik stimmt absolut. Das Alien steht für den Kapitalismus, aber das Alien steht noch für sehr viel mehr. Es ist nicht nur ein kapitalismuskritischer Film. Wenn wir uns diese Chestbuster-Szene noch einmal vergegenwärtigen, dann sehen wir vor Augen, wie da dieses Alien aus der Brust von Kane herauskommt. Kane ist plötzlich ein anderer, beziehungsweise er wird sich selbst fremd, weil irgendwas in ihm ausbricht. Das ist etwas, was wir eigentlich aus dem Horrorgenre kennen, aus den Exorzismusfilmen, die ein paar Jahre früher sehr beliebt waren. Und bei den Exorzismusfilmen ging es ja nicht immer nur um Personen, die vom Teufel besessen waren, sondern es ging auch darum, denken wir an Rosemary's Baby, wie eine Ideologie in jemanden hineingepflanzt wird. Und das passiert jetzt wieder ganz bildlich durch das Alien, ganz sexuell. Und dieses Alien ist auf reine Reproduktion ausgerichtet und kann so sich fortpflanzen, indem es immer wieder oral Menschen vergewaltigt, um dann neue Parasiten zu zeugen. Das bedeutet aber für den Menschen, dass die für uns sehr wichtige Unterscheidung zwischen dem, was in uns ist und dem, was außer uns ist, nicht mehr funktioniert. Dieses Verhältnis von innen und außen kollidiert. Und Das führt uns sicherlich noch einmal zum Kapitalismus, der auch in uns hineinsickert, der unsere Körper formt, der uns bestimmt in unserem auch biologischen Sein. Aber es führt noch sehr weit darüber hinaus. Denken wir daran, dass der Wissenschaftsoffizier Ash eine große Bewunderung hegt für das Alien in gewisser Weise. Deshalb, weil es so konsequent, so absolut diesen Überlebenswillen hat und seine ganze Intelligenz darauf ausrichtet. Ash selbst ist ein Roboter, der aber letztlich nicht intelligent genug ist, um zu erkennen, wie man der Sache Herr werden kann. Ja, auch er wird Opfer des Aliens werden. Im Übrigen ist das eine wunderbare Enthüllung, die dann im Laufe des Films kommt, dass Ash also gar kein Mensch ist, sondern ein Roboter, der auch nur den Anweisungen von Mutter und den Anweisungen des Konzerns Folge leistet. Und was sagt er dann ganz klar zu Ripley? Er hat die Anweisung bekommen, dass die Besatzung ersetzbar ist. Also genau das, was im Kapitalismus immer wieder zu erleben ist, dass die einzelnen Arbeiter ersetzbar, austauschbar sind. Es geht nur darum, dieses Alien zur Erde zu bekommen. Der Mensch ist also im Kapitalismus ersetzbar und sicherlich können wir hier auch Assoziationen wagen hin zur künstlichen Intelligenz, wo auch schon Horrorszenarien ausgemalt werden, wie also die künstliche Intelligenz auf die Idee kommen könnte oder so programmiert werden könnte, dass sie sich des Menschen entledigt. Aber gehen wir noch einmal zu den Vorbildern, die, wenn wir über etwas Neuartiges reden, natürlich auch betrachtet werden müssen, zurück. Es gibt sicherlich auch für diesen Alien-Film gewisse Vorbilder. Zum Beispiel das Ding aus einer anderen Welt von 1951. Und viele Filme von Roger Corman dann in den 60er, 70er Jahren haben dazu geführt, dass gewisse Inspirationen schon in der Welt waren, die nun aufgegriffen werden in diesem Alien-Film. Und doch entsteht hier etwas fundamental Neues und deswegen geht der Film auch über eine Kapitalismuskritik hinaus. Denn der Mensch selbst wird in diesem Film in Frage gestellt. Was wir erleben, wenn die Crew auf diesem Mond landet und dieses eigenartige, versteinerte Alien sieht, ist, dass wir eine mythische Seite präsentiert bekommen. Wir scheinen es mit einem uralten Wesen zu tun zu haben. Und tatsächlich wissen wir ja, war H.R. Giger ganz entscheidend dafür, dass diese Bildsprache gefunden wurde. Hat also dieser Künstler mit seinem Necronomicon es geschafft, in Hollywood eine andere Darstellung zu ermöglichen, nämlich eine, die uns Wesen zeigt, die organisch und technisch sind, die mechanisch und biologisch sind. Das ist das wirklich Visionäre. Und dann erzählt man eine Geschichte von einem außerirdischen Subjekt, dem Alien, das einen absoluten Überlebenswillen hat, das wahnsinnig intelligent ist, furchteinflößend intelligent und zugleich von blankem Stumpfsinn beherrscht wird, weil es nur überleben kann und nichts anderes als überleben kann. Es ist überhaupt gar nicht willens oder fähig, in irgendeine Kommunikation mit dem Menschen einzutreten. Wir sehen hier in gewisser Weise die Intelligenz und die absolute Gleichgültigkeit der Natur auf den Punkt gebracht. Barbarei und höchster Fortschritt der Evolution treffen sich hier. Und es schaudert einen, weil wir dieses andere, das wir dazu Gesicht bekommen, begrifflich schon nicht zu fassen bekommen. Und das sehen wir auch daran, wie die Crewmitglieder reagieren. Da ist der Techniker Brett, der irgendeine kleine Waffe erfindet, die Stromschläge diesem Alien geben könnte. Und er sagt, dem Ding müssen wir mal einen ordentlichen Denkzettel verpassen. Was ja voraussetzt, als hätte man es da mit einem denkenden Subjekt zu tun. Eigentlich einem Menschen, der auch nur etwas lernen muss, der dann erkennt, dass man doch so nicht ordentlich mit den anderen umgeht und dann ist alles gut und schön. Das heißt, man will das radikal andere als Denken gar nicht zulassen. Und dann ist da diese religiöse Komponente, dass man also vielleicht einem Schöpfer ausgeliefert ist und man auch dagegen nichts tun kann. Denn das Alien ist ja in seiner Form nicht nur angelehnt an H.R. Giger, sondern auch an den Gemälden von Francis Bacon, vor allem an seinem berühmten Gemälde Drei Studien zu Figuren am Fuße einer Kreuzigung, wo man auch so merkwürdige, schlangenartige Wesen sieht, die große Zähne haben. Und hier öffnet sich dann der Raum für die großen, unbeantwortbaren Fragen. Wo sind wir eigentlich? Gibt es einen Gott und all das? Es ist aber auch eine konkrete Reise zu der Frage, was ist der Mensch? Die Körperlichkeit steht hier im Mittelpunkt, nicht nur in der Chestbuster-Szene. Hat man sich einmal verschluckt, könnte man schon bald tot sein. In uns wachsen Tumore. Wir haben unsere Körper mit all den Keimen nur bedingt unter Kontrolle. Allein unsere Spucke hat etwas Alienhaftes. Eben noch ist sie in uns, spucken wir sie aus, erscheint sie uns eklig und fremd. Und wenn wir dann denken, wie sich eine Geburt vollzieht, dann sind wir wiederum sehr nah dran an der Bildsprache, die Ridley Scott uns zeigt. Uns schockiert so sehr an Alien, dass wir uns selbst in dem Film begegnen. Es ist nicht mehr nur die Angst vor irgendetwas, was von außen kommen könnte, sondern es ist die Angst plötzlich da von dem, was in uns ist. Der Feind ist in uns, wir haben uns selbst nicht völlig unter Kontrolle. Und doch ist das der große Wunsch, dass wir alles kontrollieren können. Ist das auch die emanzipatorische Erzählung, an die wir glauben wollen? Und daran halten wir uns ja auch fest. In der Figur Ripley scheint ja dieses emanzipatorische Projekt zu funktionieren. Sie übernimmt die Befehlsgewalt. Sie erkennt als erstes, welch ein Risiko dieses Alien in Wirklichkeit darstellt. Ash tritt als der Cowboy auf, als ein John Wayne, der Gesetze überschreiten muss, weil ihm danach ist oder weil er das jetzt gerade für gerecht hält. Und später stellt sich da heraus, dass Ash überhaupt nicht der Gerechtigkeit gedient hat, sondern nur Konzerninteressen vertreten hat. All das zeigt uns dieser Film, funktioniert aber nicht mehr, das Cowboy-Gehabe. Es ist eigentlich dann auch nur so, dass man, wenn man selbst einen absoluten Überlebenswillen an den Tag legt, man es schaffen kann zu überleben. Und genau das tut Ripley. Sie hat von Anfang an recht. Interessant ist auch die Hierarchisierung der Opfer, die hier vorgenommen wird, was für die besondere Modernität des Films spricht. Denn es sind zunächst die weißen Männer, die sterben und Ripley ist das Final Girl, aber nicht eines, das nur schreit, sondern sie ist die aktive Heldin, die ungeheuer souverän agiert. Dies ist also das aufklärerische Versprechen, das sich in gewisser Weise noch einmal in Ripley erfüllt, wenngleich es nur noch darum geht, zu überleben. Wenn wir an die Aufklärung denken, ist die Lichtmetapher naheliegend, wenn wir auch an die englische Übersetzung des Begriffs Aufklärung denken. Nun haben wir es mit einem Film zu tun, in dem es sehr häufig dunkel ist. Mit Notlicht und Taschenlampen sind die Aufnahmen beleuchtet. Und da gibt es aber dann als Kontrast auch diesen klinisch hellen weißen Operationssaal. Es ist der Ort der reinen Wissenschaft. Und damit sind wir bei der Tradition des Humanismus, dem Anatomietheater. Wir denken möglicherweise auch an Rembrandts Anatomie des Dr. Tulp. Hier schaut man also, was den Menschen ausmacht, versucht so herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Aber wir merken, trotz all der Helligkeit bleibt es vollkommen dunkel. Dort im hellen Licht, dort finden eigentlich die grausamsten, die gruseligsten Szenen statt. Sigmund Freud sagte in seinem letzten Lebensjahr in einer Aufzeichnung, beim Neurotiker ist man wie in einer prähistorischen Landschaft, zum Beispiel im Jura. Die großen Saurier tummeln sich noch herum und die Schachtelhalme sind palmenhoch. Eigentlich ist man trotz der modernen Wissenschaft, trotz all der Erkenntnisse bei einigen Fragen tatsächlich nicht weitergekommen, ist irgendwo noch in prähistorischen Landschaften unterwegs. Und diese prähistorischen Landschaften mit merkwürdigen Ungetümen, die zeigt uns Ridley Scott in diesem Film. Wir können uns bei all dem, wenn wir das betrachten, so lernen wir, nicht entkommen. Wir sind ja auf unseren Körper zurückgewiesen. Bei allen mythischen Bezügen, die es hier gibt und die durch H.R. Giger auch in den Film eingeflossen sind, liefert ja Alien keine Metaphysik, mit der wir der Materialität unseres Daseins entkommen können. Wir können auch nicht einfach sagen, vertrauen wir auf Gott und dann ist alles in Ordnung. Wir sehen hier eigentlich die totale Heimatlosigkeit des Menschen. Der Konzern erstens, der kapitalistisch einer Logik der Profitmaximierung verpflichtet ist, beauftragt den Androiden, lieber die Besatzung auszurotten, als auf das Alien zu verzichten. Zweitens sehen wir das All, wie es düster und lebensfeindlich ist. Drittens sehen wir die Crewmitglieder, auf die auch nicht immer so richtig Verlass ist. Und viertens sind die Aliens der absolute Feind des Menschen. Der Mensch ist nur der Wirt für den Parasiten. Ripley versucht dennoch, an einer gewissen Ethik festzuhalten. Sie denkt nicht nur an sich, sondern sie rettet immerhin die Katze, während sie bei all den anderen Kollegen scheitert, sie zu retten. Das Alien ist immer schneller. Die Rettung dieser Katze ist, würde Blake Snyder sagen, ein altes Drehbuchprinzip, um einen Charakter besonders menschlich wirken zu lassen. Seht her, die gute Frau kümmert sich sogar um die Katze. Aber darin steckt natürlich eine Ethik oder steckt drin, dass Ridley Scott hier nicht Nihilismus predigen will, sondern doch noch an irgendein Miteinander glaubt. Aber wenn wir bedenken, was eigentlich eine Katze ist, dann müssen wir auch hier eigentlich sehen, vielleicht ist die Katze näher an dem Alien als am Menschen. Am Ende sehen wir zwar Ripley und die Katze gemeinsam, aber im Prinzip sind wir, so erfahren wir in dem Film, ganz allein. Und noch schlimmer, wir selbst bleiben uns fremd. Irgendetwas kann immer aus uns herausbrechen. Ridley Scott hat damit einen der radikalsten Filme der Filmgeschichte überhaupt gedreht, damit wir nicht nur schauen, sondern sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.